ARD Sounds.
Moin, wohnt ihr noch oder grillt ihr schon? Es ist so heiß heute an diesem Freitag. Respekt für alle, die heute draußen gearbeitet haben. Oder, um es mit Helga zu sagen, die wir in Lockstedt getroffen haben.
Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die jetzt im Dienst sind und für andere Leute da sind bei der Hitze. Feuerwehr, die Polizei, Rettungswagen und so weiter. Allen Berufstätigen alles Gute und kommt gut durch die Hitze.
Oh ja, ihr Heldinnen und Helden, das wünschen wir euch auch, dass ihr heute gut durchgekommen seid. Zum Beispiel an der Max-Brauer-Allee in Altona. Da haben die Hitzehelden heute nämlich alles vorbereitet, damit die 4000 Tonnen schwere neue Sternbrücke eingesetzt werden kann. Da sind wir natürlich hingefahren. Wir haben in der Folge heute aber natürlich auch wieder Kulturtipps für euch. Zuerst aber beschäftigen wir uns mit dem Mord an dem Hamburger Gemüsehändler Süleyman Taşköprü vor 25 Jahren und wie Hamburg diesen Mord aufarbeitet. Ich bin Maike Nielsen und heute ist der 26. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, 25 Jahre ist es jetzt her, da hat die neonazistische Terrorgruppe NSU in Altona Süleyman Taşköprü ermordet. Und mit diesem Verbrechen hat sich Oliver Wutzke beschäftigt. Erzähl doch mal, Oliver, was genau ist denn damals passiert?
Ja, der Mann stand in seinem Laden in der Schützenstraße, hat Obst und Gemüse verkauft und ist vor genau 25 Jahren schlichtweg von zwei erstmal unbekannten Fremden erschossen worden. Darauf folgten dann viele lange Jahre der Ermittlung. 10 Jahre lang stand die Familie im Fokus der Hamburger Ermittler. In alle Richtungen wurde geguckt. Rotlichtmilieu, irgendwelche krummen Geschäfte, Auseinandersetzungen in der Migrantenszene in Hamburg. Alles Mögliche wurde beleuchtet. Nichts führte zu greifbaren Ergebnissen. Und das, obwohl es gleich zu Beginn schon eine Zeugenaussage gab, die in ganz andere Richtungen zeigte. Nämlich dahin, dass die beiden mutmaßlichen Täter ganz eindeutig Deutsche waren. Das hat die Familie 10 Jahre lang fürchterlich belastet, erzählt der Neffe des damaligen Mordopfers. Der war damals noch ein kleiner Junge. Okun Taşköprü.
Es ist eine belastende Situation, wenn dem nicht nachgegangen wird, was man eigentlich den Ermittlern weitergibt. Und dementsprechend hat sich diese Ermittlungsart und Weise einfach sehr eingebrannt in der Familie, dass man immer beschuldigt wurde.
Erst 2011 kam dann raus, dass es einen rassistisch motivierten Hintergrund für diese Tat gab. Damals haben sich die beiden Haupttäter des NSU, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, selbst getötet. Beate Zschäpe, die jahrelang noch vor Gericht stand, hat Bekennerschreiben veröffentlicht. Und dann erst wurde klar, insgesamt 9 Morde in ganz Deutschland gehen auf das Konto dieser Rechtsextremisten.
Und in den anderen Bundesländern, also dort, wo die drei, die du gerade genannt hast, auch Morde verübt haben, wurde ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Verbrechen aufzuklären. Hamburg geht aber einen anderen Weg. Warum?
Ja. Hier hat man sich für eine wissenschaftliche Studie entschieden. Dafür gibt es alle möglichen Gründe. Einen davon nennt Konstantin Goschler, das ist der Leiter dieses Forschungsteams. Ein Untersuchungsausschuss, das muss man wissen, der ist quasi sowas wie ein Gericht. Der kann Zeugen vorladen, der kann Menschen unter Eid vernehmen. Das ist natürlich eine Situation, wo manche Leute dann sagen, ich sag lieber gar nichts oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Manche bekommen von ihren Vorgesetzten auch keine Aussagegenehmigung. Es ist jedenfalls immer im Hinterkopf die Frage, wenn ich jetzt was Falsches sage, fällt das auf mich zurück, sagt Goschler.
Es kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil unter Umständen Zeitzeugen eher bereit sind, auch Dinge auszusprechen, die sie vor so einem Ausschuss dann vielleicht nicht thematisieren würden. Wenn sie mit uns sprechen, dann hat es eben keine juristischen Konsequenzen.
Heißt, man kann freier von der Leber weg reden. Das war so der Ansatz. Auf der anderen Seite gab es natürlich durchaus auch Ängste und Befürchtungen, dass da Menschen sozusagen vom Ausschuss in Anführungszeichen gegrillt werden mit scharfen Fragen und das im Übrigen in beide Richtungen. Also sowohl Polizei, Verfassungsschutz als auch Angehörige des Opfers, die sich dann Fragen von den Abgeordneten stellen lassen müssen, die womöglich versuchen, die Situation politisch zu instrumentalisieren. Alles in allem ist es ein langer Streit, der dazu geführt hat, dass wir sehr, sehr lange nicht mit der Aufarbeitung begonnen haben in Hamburg.
So, jetzt ist es also ein Forscherteam, sagst du, das diese Aufarbeitung vornimmt. Wie weit sind die denn aktuell?
Die haben tatsächlich vor 1/4 Jahren angefangen mit der Arbeit und treten seitdem an vielen zentralen Punkten ziemlich auf der Stelle. Denn viele der Hamburger Polizeiakten von damals, aus denen man viel schließen kann, Warum und wieso, in welche Richtung ermittelt worden ist, alles außer Rechtsextremismus, obwohl es Hinweise gab, die liegen beim Generalbundesanwalt und der führt immer noch Ermittlungen in Sachen NSU und will diese Akten nicht rausrücken. Das heißt, für die Forscher fehlt eine ganz zentrale und sehr wichtige Quelle. Sie werden auch Interviews machen, das ist nicht das Ende dieses Forschungsauftrags, aber es ist natürlich eine wirkliche Behinderung und stellt das Ding zentral in Frage. Deshalb haben die Forscher und auch die Stadt in Form von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit jetzt gegen die Bundesanwaltschaft geklagt, sagt Veit.
Der Generalbundesanwalt hat die Hamburger Ermittlungsakten noch bei sich verstrickt, rückt die jetzt in der Tat nicht raus. Ich bin zusammen mit dem Forscherteam jetzt gegen ihn vor Gericht gezogen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe muss sich jetzt also damit befassen. Und ich bin wirklich guten Mutes, dass wir diese Akten auch bekommen werden.
Aber diese Blockade befeuert natürlich den Streit über die Frage, warum kein Untersuchungsausschuss wie in anderen Bundesländern. Dennis Celik von den Hamburger Linken sagt, im Bundestag, auch da ist über den Hamburger Fall schon in einem Untersuchungsausschuss berichtet worden, haben wir dadurch sehr viel Wichtiges erfahren.
Wir haben erfahren können, dass der Süleyman Taşköprü als ein gewöhnlicher türkischer Mann bezeichnet wurde, dominant, leidenschaftlich und so weiter. Das waren rassistische Stereotype und dass auch da strukturelle oder institutionelle Gründe dahinter stecken.
Das alles könnte eben sowohl durch Forschung als auch durch einen Untersuchungsausschuss genauer beleuchtet werden. Und wie ich höre, ist das Thema Untersuchungsausschuss noch nicht für alle Tage vom Tisch. Kann sein, dass früher oder später noch mal einer kommt.
Was wünscht sich denn die Familie überhaupt?
Die Familie fühlt sich tatsächlich von der Politik ziemlich im Stich gelassen. Die wünschen sich so einen Untersuchungsausschuss. Die möchten ihre Fragen beantwortet haben. Dinge wie, gab es ein Umfeld für diese NSU-Täter hier in Hamburg? Warum haben die sich Hamburg? Warum haben die sich Süleyman Taşköprü als Opfer ausgesucht? Was waren die Hintergründe davon? Und Fluchtweg, wo sind die eigentlich untergetaucht oder abgetaucht nach der Tat? Viele offene Fragen, für die es bisher keine Antworten gibt. Und die Familie wünscht sich diesen Untersuchungsausschuss, sagt, diese Forschungsgeschichte, das ist eigentlich eher so eine Art Trostpreis. Und der Verdruss ist ein bisschen gewachsen über die Jahre. Es ist nun einfach schon sehr lange her, wo nichts passiert ist. Jetzt zum 25. Todestag will die Familie keine offizielle Gedenkveranstaltung haben, sondern tut das, was sie in den vergangenen Jahren häufig zu diesem Anlass schon getan hat, Essen an Obdachlose verteilen.
Ja, morgen jährt sich der Todestag von Süleyman Taşköprü zum 25. Mal und Hamburg will das Verbrechen wissenschaftlich aufarbeiten. Danke, Oliver Wuttke. Wenn ihr in Altona wohnt oder arbeitet und regelmäßig an der Sternbrücke vorbeifahrt, dann müsst ihr ab heute ganz starke Nerven haben. Denn seit heute Morgen ist die Max-Brauer-Allee zwischen Stresemannstraße und Schulterblatt gesperrt. Und zwar für ganze 10 Wochen, weil da ja jetzt die neue Sternbrücke eingesetzt werden soll. Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjarks, der will aber verhindern, dass es da ein Stauchaos gibt.
Das Konzept sieht für den Autoverkehr sehr weiträumige Umfahrung vor, über die Fruchtallee und über die Elbchaussee, die wir extra dafür öffnen. Es sieht die Möglichkeit vor, dass man über den Citytunnel mit der S-Bahn sehr gut in Hamburg fahren kann. Und wir haben eine Situation, dass wir die Buslinie entsprechend so umleiten, dass sie gut durchkommen werden und dass wir die Viertel hier vor Ort vor dem Durchgangsverkehr schützen wollen.
Ja, wir haben euch die ganzen Streckenumleitungen auch nochmal aufgeschrieben. Und die findet ihr, wenn ihr in die NDR Hamburg-App klickt. Ja, Wochenende geht los. Ein super heißes Wochenende und da wollen wir mal gucken, was wir da so unternehmen können. Da habe ich mir wieder meinen Kollegen Danny Marquez eingeladen. Danny, sag mal, wie kommst du eigentlich mit der Hitze klar?
Schlecht. Ja, schlecht. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, das Gehirn wird langsamer bei der Hitze und alles fällt natürlich doppelt so schwer. Wir machen derzeit wirklich schon seit einer Woche immer um 12 Uhr nachts einen Abendspaziergang. Das kühlt gut runter, aber natürlich bis Mitternacht ist das schon echt hart.
Ja, das wäre ja schon mal gleich der erste Tipp fürs Wochenende.
Der erste Tipp. Aber ich habe noch mehr mitgebracht.
Ich hoffe.
Und um dich ein bisschen zu ärgern, habe ich auch ein Geräusch mitgebracht. Toll. Und das klingt so.
Oh, das ist was mit Zeichnen.
Ja, vor allem nicht schreiben, sondern zeichnen. Genau, ja. Richtig, ja. In der Fabrik in Ottensen ist am Wochenende nämlich Comic- und Manga-Convention. Ganz viele Händler und Verlage zeigen da in der Fabrik also ihre Neuheiten, Mangas, Animes, Graphic Novels, also richtig Comic-Kunst. Und zwar so Blockbuster, aber auch Independent-Comics. Und es gibt auch Raritäten und ganz besondere Sammler-Comics, die kann man sich da erwerben, wenn man möchte. Und es werden auch Cosplayer erwartet. Da bin ich eigentlich so gespannt bei den Temperaturen, ob die Schminke da nicht verläuft. Ne, also am Wochenende, am Sonnabend in der Fabrik in Ottensen, Karten gibt es da noch an der Kasse. Was ganz anderes ist, Höchste Zeit in der Komödie am Winterhuder Fairhaus. Das kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Es gab mal Heiße Zeiten. Das war ein großer Hit im Fairhaus, ein Musical.
Ja.
Eine Revue, muss man fast sagen, wo Frauen wahnsinnig lustig über Wechseljahre geredet und gesungen haben mit bekannten Songs, die aber dann deutsche Texte hatten. Höchste Zeit ist jetzt die Fortsetzung des Ganzen. Es geht um eine Hochzeit, ganz viel Aufregung und Hits von den 70ern bis in die 90er Jahre. Und ich habe noch einen Tipp für Sonntag. Ab 10 Uhr ist Tierschutzfest im Tierheim Süderstraße. Kinderschminken, Basteln, Flohmarkt, Tombola. Und würde mich nicht wundern, wenn da einer reinläuft beim Tierschutzfest und vielleicht mit einem neuen Forever Friend wieder rauskommt.
Oh ja, das klingt doch ganz herrlich. Ich danke dir, Danny.
Sehr gern.
Ja, ansonsten sind viele Veranstaltungen abgesagt jetzt am Wochenende wegen der Hitze. Zum Beispiel der Hamburger Halbmarathon und die Parade der Harley-Days. Einen Überblick haben wir euch in die NDR Hamburg App gestellt. Ja, ich persönlich bleib morgen tagsüber zu Hause, habe ich beschlossen. Das wird mir draußen einfach zu heiß. Was auch immer ihr tut, ich wünsche euch, dass es was Herrliches ist. Und sag danke an Jan Hensler an den Reglern heute. Am Montag erzählt euch Ole Wackermann wieder, was in Hamburg los war. Ich wünsche euch ein herrliches und erfrischendes Wochenende. Tschüss, bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.